Jawohl, merci vielmals euch. Miriam hat gesagt, es ist jeden Sonntagmorgen Stress, um hier in den Gottesdienst zu kommen. Oder um 9:30 da sein, gell? Also ich bin 7:30 auf dem Zug. Und die sind 8:00 schon da gestanden und haben schon geübt. Super, merci vielmals euch. Ich glaube, heute dürfen wir einmal klatschen. He? Jawohl, ich begrüße euch ganz herzlich zu der dritten Predigt, die wir werden haben im Jakobusbrief. Für die Gäste, die da sind, wir sind gerade mitten in einer Gottesdienstserie über den Jakobusbrief. Ein der herausforderndsten Briefe im Neuen Testament. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Viele von euch sind den Brief ja, nehme ich jetzt mal an, aktuell am Lesen gerade. Ich weiss, so wir besprechen auch im Hauskreis, glaube ich, Einige Hauskreise besprechen auch den Jakobusbrief. Ja? Okay. Also ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich merke, das ist enorm herausfordernd, oder? Was er schreibt. Das ist nicht ganz so einfache Kost. Wir haben in der Regel lieber so ein bisschen Streicheleinheiten und ach, es tut so gut und es ist so schön. Und jetzt kommt der Jakobus und sagt, hallo Kollegen, Füdli backen zusammen und einfach durch. Jetzt ist wichtig, dass er dranbleibt. Und da ist effektiv so, dass der Brief nicht so einfach ist. Er ist auch nicht in eine einfache Situation geschrieben worden. Vielleicht könnt ihr mir mal die Folie geben. Der Jakobusbrief ist geschrieben worden in eine Situation, in der Christen sehr grossen Druck erlebt haben. Verfolgung, Anfechtung, Schwierigkeiten. Man nimmt an, dass es ziemlich der erste Brief ist im Neuen Testament, der älteste Brief, der überhaupt geschrieben worden ist. Geschrieben wahrscheinlich an die Gemeinde in Jerusalem, wo in Apostelgeschichte 8 vertrieben wird, zerstreut wird, überall hin flüchten muss. Die Situation ist schwierig, das spürt man dem Brief ab. Und aus dem Druck von außen, der auf die Gemeinde eingedrückt hat, wird plötzlich Druck innen. Die Gemeinde schafft es nicht, den Druck abzuwehren. Sie lässt das alles innen. Sie lassen das alles auch in die Gemeinde rein. Und das ist ja oft so, dass Schwierigkeiten in unserem Leben dazu führen, dass wir den Druck, den wir selber erleben, den anderen weitergeben. Oder dass wir die Schwierigkeiten so in unser Leben hineinlassen, dass wir selber zuerst schon mal ganz egoistisch zuerst unseren eigenen Interessen dienen und uns selber zu oberst anstellen. Und im Jakobus ist ganz wichtig, dass wir lernen, und das ist sein Thema in dem Brief, in den Schwierigkeiten, die wir dargestellt sind, durchzuheben. Er sagt, hebe durch, bleibe dran, lebe so, dass da zum Zug kommt, was gerecht und richtig ist in Gottes Augen. Lass nicht zu, dass der Druck, den ihr erlebt, dass er einfach weitergeht an andere. Ich kann mich erinnern, als ich in der Rekrutenschule war, mussten wir eine sehr anstrengende Übung absolvieren. Also ich bin übrigens zu Thun in der Rekrutenschule. Da ist so, ein paar Leute haben mich gefragt, wo mich angefragt haben, als Pastor, kennst du die Region Thun schon ein bisschen? Hast du schon gute Sachen hier erlebt? Ja, ich kenne die Region Thun. Ich habe hier die RS gemacht. Nicht so schön gewesen. Stockhorn kenne ich nur aus einem Grund, weil es immer geheissen hat, Kompanie, Front Stockhorn, auf einem Glied, Sammlung. So, von dort her kenne ich das. Aber eben, wir mussten da so eine Übung machen. In aller Herrgottsfrühe sind wir aus dem Nest ausgerissen worden. Alarm, Alarm, Alarm ist einer reingekommen, hat brüllt. Dann mussten wir mit Töne vollpacken, in 3 Minuten 12 Sekunden unten auf dem Platz stehen. Dann hat es geheißen Nachtübung. Marschieren, marschieren, schiessen. In der Nacht, wir haben nichts gesehen, aber wir haben geschossen. Roben, durch den Dreck, Rotzen und so weiter. Wir sind alle völlig ausgepumpt und müde gewesen. Jedem von uns hat das alles total gestunken. Den Stresspegel könnt ihr euch vorstellen, zu oberst oben. Und dann ist der Moment gekommen, wo die Übung vorbei war und wir uns an der Fassstrasse hätten anstellen für den Mittag, für das Mittagessen. Und plötzlich ertappe ich mich dabei, wie ich, genau wie alle anderen, ganz hektisch meine Gamellen auspacken, um so schnell wie möglich in der Reihe zu stehen, wo schon ein riesen Drängelten ist. Obwohl ich mir gesagt habe, ich gehe als Christ in die RS, ich will das nicht. Ich will anderen den Vortritt lassen. Aber in dem Moment ist das alles weg gewesen. Da hat es nur noch eins gegeben. So schnell wie möglich anstehen, essen. Hauptsache meine Gamellen ist voll, oder? Ob denn die nach mir noch etwas haben, who cares? Hauptsache ich kann essen. Der Druck, den wir an diesem Morgen erlebt haben, der ist plötzlich auf den ganzen Zug übergeschwappt und hat dazu geführt, dass jeder nur noch an sich selber gedacht hat. Und der Owner auch, ist auch mit vorne losgerannt. So schnell wie möglich den Haber holen, oder? Beim Jakobus und der Gemeinde, wo er an sich schreibt, scheint es ganz ähnlich zu sein. Der Druck von außen führt dazu, dass plötzlich ein Durcheinander und ein Buff herrscht in der Gemeinde. Und in all dem drin, sagt der Jakobus, Leute, verhaltet euch richtig im Druck. Verhaltet euch richtig. Werft euch ganz auf Gott mit eurem ganzen Vertrauen. Und er sagt ihnen, und lernet, schnell sein zum Hören, langsam sein zum Reden und langsam sein zum Zorn. Lernet da. Seid schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Denn dort, wo jemand zornig wird, der kommt in seinem Leben nicht da raus, was gerecht ist vor Gott, sondern der kommt ganz anders raus. Und in dieser Dreiteilung geht der Jakobus auch durch den Brief durch. Also da, wenn er Jakobus 1 als Ratschlag gibt, anhand von dem geht er auch durch den Brief durch und teilt seinen Brief in die drei Themenkreise ein. Sind schnell zum Hören, sind langsam zum Reden und sind langsam zum Zorn. Und wir sind im Moment immer noch in dem ersten Teil rein, was heisst da richtig hören? Was bedeutet da? Einer zu sein, der richtig und gut auf Gott hört. Wir haben vor zwei Wochen schon gesehen, der Jakobus meint mit Schnellsein zum Hören, dass wir die richtige Herzenseinstellung haben, dass wir bereit sind, zweitens auch da umzusetzen, was Jesus uns sagt, dass wir lernen, so zu leben, wie wir sind in seinen Augen, als Erlöste. Und er sagt auch, dass sich an unserem Reden und unserem Handeln zeigen wird, ob wir richtig gehört haben. Vor allem, ob wir Barmherzigkeit geübt haben gegenüber denen, die Barmherzigkeit notwendig haben. Der Gedanke bildet praktisch Brücke auch zum heutigen Text aus Jakobus 2, 1 bis 13. Denn wenn man sagt, Leute, ihr solltet lernen, richtig zu hören, dann höre ich schon die Antwort, wo Christen mir sagen, ich bin einer, der gut auf Gottes Wort hört, ich bin treu. Ich denke an ein Christsein, wo man denkt, ich trinke nicht, ich gehe nicht fremd. Ich unterstütze Gottes Reich finanziell, ich arbeite sogar in der Gemeinde mit. Und man merkt gar nicht, dass auf einer anderen Ebene vielleicht nur wenig von Treue Jesus und seinem Wort gegenüber sichtbar wird, auf der Ebene der Beziehungen. Die Ebene spricht der Jakobus an in unserem Text. Und ich lese euch den Text vor, Jakobus 2, 1 bis 13. Wir haben ihn auch da vorne eingeblendet, wenn ihr gerne mitlesen wollt, könnt ihr das gerne machen. Der Jakobus sagt da, meine lieben Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring in prächtigem Kleid, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Kleid herein, dann seht ihr auf den, der das prächtige Kleid trägt und sprecht, setze du dich doch bequem hierher. Und dann sagt ihr zu dem Armen, du kannst dich dorthin stellen, oder kannst dich unten an meinen Fußschemel setzen. Wenn ihr dies tut, habt ihr dann nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, dass sie reich im Glauben und Erben des Reiches seien, das Gott denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht genau die Reichen, die euch unterdrücken? Und sind nicht sie es, die euch vor die Gerichte ziehen? Lästern nicht sie den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr nun wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, dann tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, dann begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, der ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der gleiche Gott, der sagt, du sollst nicht Ehe brechen, sagt auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du dennoch ein Übertreter des Gesetzes geworden. Ihr aber redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Wie sieht richtiges Hören auf Gott wirklich aus? Was sagt der Jakobus? Das Erste, was er sagt, richtig hören auf Gott, das bedeutet, sich die Frage zu stellen, an welchen Gott glaube ich eigentlich? Wie ist eigentlich der Gott, den ich an ihn glaube? Der Jakobus sagt im ersten Vers, wir sollen den Glauben von Jesus, unserem Herr, der Herrlichkeit haben. Wir sollen nicht nur an Jesus glauben, sondern wir sollen auch wie Jesus glauben. Das ist die Bedeutung des Textes. Die von euch, die eine Elberfelder Bibel haben, der Elberfelder Text übersetzt das eigentlich am genauesten von allen deutschen Bibeln. Wir sollen glauben wie Jesus. Wir sollen den Glauben leben, so wie ihn Jesus gelebt hat. Schau, das ist einfach zu sagen, ich bin einer, der richtig auf Gott hört. Aber wer das behauptet, der ist auch herausgefordert, ein Nachahmer Gottes zu sein. Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, wer sagt, dass er in Jesus bleibe, der ist schuldig, auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Wer sagt, ich habe Gemeinschaft mit Jesus, ich bin ihm ganz nahe, der muss auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Sonst stimmt etwas nicht. Der Paulus drückt es so aus im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 1. Er sagt dort, seid Nachahmer Gottes. Macht es wie er. Geht mit anderen so um, wie er mit ihnen umgeht. Und genau diesen Gedanken griff der Jakobus auf. Wir sollen leben und handeln, wie Jesus es gemacht hat. Und der Jakobus bezieht da ganz besonders auf unseren Umgang mit anderen. Denn unseren Umgang mit anderen gibt Auskunft darüber, an welchen Gott wir glauben. Der Warren Wiersbe ist ein amerikanischer Bibelausleger. Er schreibt in einem seiner Kommentare, die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, zeigt, was wir wirklich über Gott glauben. Wir probieren oft, menschliche Beziehungen zur Beziehungsebene auf der Vertikalen, auf der Horizontalen, da mit Menschen um uns herum, probieren wir oft zu trennen von unserer Gottesbeziehung. Beziehung mit Jesus, sagen wir, ist eins, Beziehung zu anderen, das ist etwas ganz anderes. Aber das dürfen wir nicht. Zwischen den Beziehungen auf der Horizontalen hin zu anderen Menschen und zwischen der Beziehung zu Gott hin, gibt es ganz einen engen Zusammenhang. Wir sollen in unserem Umgang mit Menschen gleich handeln wie Jesus, nämlich ohne die Person anzuschauen. Das Wort, das der Jakobus da im Griechischen verwendet, das heisst eigentlich das Gesicht vom anderen annehmen. Es bedeutet, Entscheidungen oder Unterschiede zu machen aufgrund vom äußeren Eindruck. Zum Beispiel Rasse, sozialer Status. Das ist ja ein Wesenszug, der uns Menschen zu eigen ist. Wir handeln oft aufgrund vom äußeren Eindruck. Ist uns ein sympathisch oder nicht? Wie kommt er daher? Was hat er am Sonntagmorgen? Ein, der mit Jeans kommt und einem Poloshirt. Was kann da schon Gutes von ihm kommen, oder? Er hat ja keine Krawatte an vorne auf der Kanzel und so. Ich kenne das alles. Ich weiss das. Gott ist anders. Schon im Alten Testament heisst es von ihm, dass er nicht da anschaut, was vor Augen ist, sondern das Herz von einem Menschen. Und Jesus lebt das so aus in den Evangelien. Er lässt sich nicht von Status und Ansehen beeindrucken. Das, was Menschen äußerlich geschonen haben, das hat ihn nicht interessiert, er hat aufs Herz geschaut. Das ist die arme Witwe, die ihr letztes Schärfchen für Gott gibt. Und das ist für Jesus viel wichtiger als der reiche Pharisäer, der mit seiner Opfergabe öffentlich protzt. Jesus beurteilt Menschen auch nicht aufgrund von ihrer Vergangenheit, sondern er sieht, was aus ihnen werden kann. Er sieht das Potenzial im Leben von Sündern. Im Simon sieht er einen Fels. In Matthäus, im Zöllner, sieht er einen treuen Jünger, der eines von den Evangelien schreibt. Und in der Frau am Brunnen von Sichar, wo die Jünger nur eine verachtenswerte Samariterin gesehen haben, da sieht Jesus ein mächtiges Werkzeug. Durch diese Frau ist ein ganzes Dorf zum Glauben gekommen. Die Jünger wollten nicht einmal mit ihr reden. Und ihr Lieben, wenn wir von uns sagen, dass wir solche sind, die auf Jesus hören, dann sind wir herausgefordert, wie Jesus zu handeln. Und wir müssen uns fragen, wie ist denn der Gott, den ich an ihn glaube? Wie ist denn der? Die Antwort der Bibel heisst, wir glauben an einen Gott, der nicht Menschen aufgrund von ihrer Person oder ihres Erscheinens bevorzugt, sondern wir glauben an einen Gott, der tiefer schaut, der tiefer sieht. Jakobus sagt dort, wo wir Menschen aufgrund von ihrer äußeren Erscheinung beurteilen, handeln wir falsch. Wir handeln nicht in Übereinstimmung mit unserem Herrn. Wir sind nicht schnell zum Hören in dem Moment, sondern im Gegenteil. Der Jakobus sagt, dass wir einen Test machen können in unserer Gemeinde, ob wir den Glauben haben von Jesus, unserem Herr, von der Herrlichkeit. Er schickt zwei Leute in unsere Gemeinde. Einen, der reich ist, und dem sieht man da offensichtlich auch an. Und einen, der arm ist. Und die Frage ist, wie behandeln wir die zwei? Ich glaube, auch in christlichen Gemeinden kommt es vor, dass Leute, die reich sind, einen anderen Status bekommen als solche, die arm sind. Übrigens, das ist gar nicht unbedingt die Schuld von denen, die reich sind, sondern das ist die Schuld der Gemeinde, wie sie mit ihnen umgeht. Ich denke an eine Situation, wo mir in der Gemeinde jemand gesagt hat, der sollte eigentlich Ältester werden, das ist dir schon klar, gell? Ich habe ihn gefragt, wieso hast du den Eindruck, der sollte Ältester werden? Die Antwort, ja, der hat schließlich studiert, der ist Akademiker. So einen musst du in die Gemeindeleitung nehmen. Ich denke an eine andere Situation, wo jemand an einer Mitgliederversammlung gesagt hat, wo es um eine Abstimmung gegangen ist, und das ist heiss zu und her gegangen. Das war in einer Zeit, in der die Beamer-Diskussion eine ganz heisse Diskussion war in der Gemeinde. Und wir haben über einen Beamer diskutiert. Und auf einmal steht jemand auf an der GV und sagt, wer zahlt, befiehlt. Nicht jemand im Karate-Club war das. Das war in der Gemeinde. Das war in der Gemeinde. Ich glaube, die Versuchung, dass man über die Höhe der Spenden probiert Einfluss zu bekommen, ist auch in der Gemeinde gross. Und ich glaube, die Versuchung, darauf einzugehen, gerade bei einer Gemeinde und bei der Gemeinde, die Jakobus an sie schreibt, ist gross. Denn die Leute in dieser Gemeinde, die haben offensichtlich Not gelitten, die haben es schwer gehabt, die haben alles verloren durch die Verfolgung. Und jetzt kommt jemand, der Geld hat in die Gemeinde und man erhofft sich, der hilft uns jetzt. Von dem können wir profitieren. Einer, der eine bedeutende Persönlichkeit ist, so stellt Jakobus sie ja dar, mit goldenem Ring, mit prächtigem Kleid. Aber schaut, in der Gemeinde gilt, jeder, unabhängig von Einkommen, unabhängig von Rasse oder sozialem Status, soll die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten haben. Wo wir anders handeln, liegen wir falsch und handeln nicht wie Jesus. Da sind wir schlechte Hörer. Weil wir uns nicht bewusst sind, wer und wie der Gott ist, wo wir an ihn glauben. Der Jakobus sagt zweitens. Er stellt nämlich die Frage, wer dir bewusst, an welchen Gott glaubt eigentlich der andere? Das Beispiel, das der Jakobus bringt, ist ja fiktiv. Er sagt, wenn, stellt euch mal vor, es wäre so. Und dann malt er das ganz eindrücklich und auch ein bisschen überzeichnet. Malt er das den Leuten vor Augen. Er sagt, stellt euch mal vor, da kommt ein Reich in eure Gemeinde. Und sofort begegnet ihr ihm zuvorkommend. Ihr bietet ihm den besten Platz an, wo es bequem ist. Genau in der richtigen Distanz zwischen der Klimaanlage und der Heizung. Schön ausgewogen, oder? Und gleichzeitig kommt einer rein, dem sieht man schon von außen an, dass er minder bemittelt ist. Das ginge ja noch. Der Kerl hat auch noch dreckige Sachen an. Vielleicht müffelt er auch ein bisschen. Und zu dem sagt er, du kannst dich dort anstellen. Oder wenn du halt unbedingt schon sitzen musst, dann kannst du dich hier anhocken, unten an meinem Fußschemel. Was meint ihr? Ist das richtig, sagt Jakobus. Ja, der Fußschemel, das ist mit Sicherheit der niedrigste Platz, den es gibt. Das ist eben der Platz, ihr könnt mal eure Füße so ein bisschen ausstrecken. Das ist so ein bisschen der Platz, wenn ihr eure Füße ausstreckt, oder so. Auf dieser Höhe habt ihr dann eure Füße. Etwa da ist der Fußschemel, oder? Und etwa da hockt der andere. Also schön im Einflussgebiet, oder? Von euren Stinkers. Hockt denn der, oder? Und ihr könnt euch vorstellen, damals waren die Füße ziemlich staubig und stinkig vom Umlauf auf der Straße, voll von getrocknetem Kamelmist und so weiter. Da ist nicht einfach, die Leute dort haben ja nicht saubere Schuhe gehabt wie mir, sondern da ist ziemlich, nicht geräuschvoll, aber geruchvoll zur Sache gegangen. Ich glaube, das Beispiel spricht für sich. Das ist ein Schlag ins Gesicht Gottes. So ein Verhalten ist ein Schlag ins Angesicht Gottes. Aber so traurig das da ist, ich glaube, wir tendieren manchmal auch dazu, den gleichen Fehler zu machen. Wenn Besucher in die Gemeinde kommen, neigen wir dazu, sie nach ihren Fehltritten in der Vergangenheit zu beurteilen. Oder wir beurteilen sie nach dem, was man von außen sieht, statt an der Qualität von ihrem geistlichen Leben. Ich habe mal eine Erfahrung gemacht, vor Jahren, da hatte ich noch lange Haare gehabt. Da hatte ich noch Haare gehabt. Und lang sind sie auch gewesen. Also etwa bis hier oben. Auch wenn ihr euch das nicht bringt, dann vielleicht mal ein Foto mit. Also das ist tatsächlich ganz lange Haare hatte ich, wallende Locken. Und dann musste ich auswärts predigen. Und ich bin zu früh angekommen, um 9 Uhr am Morgen. Und bin dann rein. Und die schon da waren, habe ich dann gefragt, wo ist der verantwortlich für den Gottesdienst und so weiter. Und einer von denen hat mich angeschaut. Von oben bis unten und wieder rauf. Und ich habe genau gemerkt, dass dem durch den Kopf geht. Ohrring, lange Haare, Jeans, Skateboard. Und ich hatte ein Skateboard dabei, weil vom Bahnhof in die Gemeinde ist einfach einfacher, wenn du Skateboard dabei hast. Skateboard dabei und der Rucksack. Und ich habe dann gefragt, wo ist der Verantwortliche für den Gottesdienst? Und der hat dann gestagelt und hat gesagt, ja, bei uns fängt es aber erst um 9:30 an. Und ich habe dann gesagt, ja, ich weiß, ich habe Predigt heute. Ihr hättet den Blick sehen sollen, oder? Von dem war ein Arme. Ich sage euch nicht, welche Gemeinde das war. Ihr fragt mich nicht, ich sage es euch sowieso nicht. Aber da habe ich etwas gespürt von dem, was geht ab, oder? Wenn jemand in die Gemeinde kommt. Wenn jemand neu in die Gemeinde kommt, vielleicht das erste Mal. Wie beurteilen wir Menschen? Wir haben in der Regel lieber reiche Leute als Arme, weil wir uns einen Vorteil von ihnen erhoffen. Arme Leute wollen wir lieber nicht. Die gehen nur Arbeit. Die stören das schöne Christenleben. Aber wisst ihr, wo wir so handeln, sagt Jakobus, da sind wir Richter mit bösen Gedanken geworden. Ich glaube, wir müssen uns fragen, haben sozial schwächere Menschen, haben die bei uns einen Platz? Sind die willkommen? Haben Behinderte einen Platz? Oder nicht? Heißest du Ausländer willkommen? In der Gemeinde oder auch in deinem Leben? Haben alte und schwache Menschen bei uns einen Platz? Oder haben wir lieber Hippie, junge, gut aussehende und gesunde Leute? Das ist das richtige Verhalten, wenn man eine Krankenkasse führt, oder? Wir wollen Hippie, junge, gesunde Leute. Aber wir sind keine Krankenkasse. Wir sind eine Gemeinde. Wissen wir richtig auf Gott hören, das ist mehr als einfach nichts moralisch Verwerfliches zu tun, wie Ehebruch oder Steuerbetrug und stattdessen brav und treu in Gemeindeveranstaltungen zu kommen. Wahrscheinlich haben Christen in dieser Gemeinde von Jakobus da so gedacht. Als Menschen, die aus dem Judentum zum Glauben gekommen sind, haben sie sich sicher an Gebot vom Alten Testament gehalten, das ist auch richtig. Aber das macht einem nicht zu einem guten Hörer, sondern richtig auf Gott hören hat damit zu tun, wie denkst du in deinem Herz über andere. Darum sagt Jakobus, wenn ihr wirklich das königlich Gesetz, du sollst den Nächsten lieben, wie dich selber nach der Schrift erfüllt, dann handelt er richtig. Wenn er aber die Person anschaut, dann beginnt er Sünde. Und dann überführt er uns das Gesetz als Übertreter. Denn du kannst das ganze Gesetz halten und nur eins übertreten, dann ist es so, wie wenn du alle übertreten hättest. Das Alte Testament kannst du nicht Rosinchen picken. Von diesen 614 Geboten habe ich 613 gehalten und eins nicht. Sagt Jakobus, da kriegst du nur im ganzen Pack, das gibt es nur im Multipack. Alles oder nichts. Wenn du eins nicht haltest, dann bist du schon nicht durch. Wir können nicht sagen, ich bin ein guter Hörer, ich halte die meisten Gebote, aber das eine, mein Nächsten zu leben wie mich selber, das ist mir eigentlich gleich. Gerade das Gebot, sagt Jakobus, ist das königliche Gebot, das höchste von allen Geboten. Und es ist von allen Geboten da, wo Jesus, unseren König, wahrscheinlich am stärksten auch sichtbar ausgelebt hat. Der andere mag arm sein an Geld und Einfluss, aber unter Umständen ist er reich in Gottes Augen. Der Jakobus sagt nämlich, hört, liebe Brüder, hat nicht Gott gerade die, die in der Welt arm sind, auserwählt, dass sie reich sind im Glauben? Und Erben vom Reich sind, wo Gott denen verheißen hat, die ihn gern haben. Nicht jeder, der gläubig ist, ist reich an Glauben. Jakobus redet da nicht die Frage, spricht da nicht die Frage von der Erlösung an. Man muss nicht reich sein an Glauben, um in den Himmel zu kommen. der einfach Glauben an Jesus langt. Und wer immer Jesus vertraut, dass er die Lösung für unsere Schuldfrage ist, der wird gerettet, auch wenn das Vertrauen noch ganz schwach ist und voller Angst ist und vielleicht sogar voller Zweifel ist. Aber die Frage ist doch als Gerettete an uns, wie stark lebt unser Glaube im Alltag? Und ironischerweise ist es so, dass ein griechischer Christ oft viel weniger darauf angewiesen ist, im Alltag sein Vertrauen auf Jesus zu setzen, als ein Armer. Wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute und dann gehen wir in die Migros und kaufen es. Oder? Wir im Westen. Ist es so? Ich habe gelernt, dass Christen, die weniger haben als ich, geistlich oft viel, viel reicher sind als ich. Ich habe gelernt, dass Menschen, die sozial vielleicht unter mir stehen, mir unter Umständen geistlich weit voraus sind. Ich bringe euch ein Beispiel. Ich denke, an die FG Zrinnig. Der Markus Weber ist dort oft im Gottesdienst gesessen. Der Markus war behindert. Er hat Down-Syndrom gehabt. Aber wenn der Markus einen Bibeltext vorgelesen hat, im Vorprogramm, einen Predigtext vorgelesen hat, dann hat er das mit heiligem Ernst und Respekt vor der Bibel gemacht. Immer. Und er hat uns immer angeschaut und hat uns gesagt, ich lese vor aus der Bibel, da ist das Buch, wo Gott zu uns redet. Mit heiligem Ernst hat er das gesagt. Wenn er betet hat, dann inbrünstig und von ganzem Herzen. Und wenn wir Gott zur Ehre gesungen haben, ist der Markus oft der Erste, der aufgestanden ist. Lang bevor wir in der FG Gemeinde überhaupt dürfen aufstehen. Und lang bevor es so etwas wie Lobpreis überhaupt gegeben hat. Die Freude an Jesus, die ist ihm zu jedem Knopfloch rausgesprungen. Man hat ihm das abgespürt, der ist reich an Glauben. Er mag arm sein im Geist, aber er ist reich an Glauben. Der Jakobus sagt sicher nicht, dass man sozial schwächeren Menschen nicht auch helfen darf, korrigieren. Zum Beispiel, dass man einmal jemandem darf sagen, du willst nicht einmal ein Deo benutzen oder sollst dich öfters waschen oder irgend so. Das darf man. Und da geht es nicht. Es geht um die Innerhaltung, die wir ihnen gegenüber annehmen. Und ich glaube, von manchem, wo sozial vielleicht unter dir steht, kannst du lernen. Kannst du vielleicht lernen, weil er da geistlich voraus ist. Der Jakobus sagt, Vers 6 und 7, ihr aber habt den Armen verachtet. Dabei sind es doch die Reichen, die euch unterdrücken und vor die Gerichte ziehen. Sie sind es, die den guten Namen, der über euch angerufen worden ist, lästern. Christen haben ja unter Verfolgung zu leiden gekannt. Die Verfolgung ist klar von denen ausgegangen, die in der jüdischen Bevölkerung reich und einflussreich waren. Und jetzt sagt er, schaut mal, genau das, was ihr erlebt habt, genau das macht ihr jetzt auch. Genau gleich geht ihr mit den Leuten um, wie die mit euch umgegangen sind. Und Kollegen, das ist falsch. Das ist nicht richtig. Genau die Welt, die euch so übel mitgespielt hat, kopiert ihr jetzt. Und da, was von außen euch angetragen wird, da geht ihr jetzt in die Gemeinde weiter. Das ist nicht gut. Hört auf mit dem. Damit zum dritten und letzten. Richtig hören hat damit zu tun, sich zu fragen, an welchen Gott glaube ich eigentlich? An welchen Gott glaubt der andere? Der Reich, der jetzt reinkommt, oder der Arm, der jetzt reinkommt, die glauben ja auch an einen Gott, der die Person nicht anschaut. Also ist es doch nicht richtig, wenn ich denen so begegne. Und das Dritte, was er sagt, ich bin verantwortlich. Ich bin verantwortlich für das, was ich gehört habe, wie ich mit dem umgang. Vers 12 und 13, der Jakobus sagt, redet und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Der Jakobus spricht da sogenannte Preisgericht an. Der Moment, wo wir als Gerettete, als Kinder Gottes, vor Jesus werden stehen und für unser Leben werden Rechenschaft ablegen müssen. Dort wird es nicht um die Frage gehen, Himmel oder nicht. Die Frage ist geklärt. Die Frage hat Golgatha geklärt. Wir haben heute Morgen Abend mal gefeiert, um uns daran zu erinnern. Die Frage Himmel oder nicht, die ist geklärt worden auf Golgatha. Und da wird es nicht gehen im Preisgericht. Aber es wird darum gehen, ob Jesus mich für mein Leben wird können belohnen. Und richtig hören heisst, sich bewusst werden, ich stehe vor Gott in der Verantwortung. Wie gehe ich mit dem, wenn ich von Gottes Wort her erkannt habe, wie gehe ich mit dem um? Das Preisgericht kommt an vielen, vielen Stellen im Neuen Testament vor. Der Paulus schreibt im Blick auf das Gericht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10. Er sagt dort, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Und ihr Lieben, Gott wird uns dann nicht nach unserem Gesichtspunkt beurteilen, sondern nach unserem Herz. Weil der Paulus sagt im 1. Korintherbrief, dann werden die Absichten von unserem Herz offenbar. Und dann, spätestens dann, sind wir die, die arm sind vor Gott, die angewiesen sind auf Barmherzigkeit. Denn wenn Gott im Preisgericht ohne Barmherzigkeit unser Leben einfach überprüfen würde und wir sagen, so, jetzt schauen wir mal, wer da rausgekommen ist in deinem Leben, seit du Jesus kennengelernt hast. Wer von uns könnte im Preisgericht sagen, easy, locker, ich habe doch ein super Leben geführt, mich wird Gott ganz sicher hühnenfest können belohnen. Wer wird das können sagen? Einmal ich nicht. Ich nicht. Ich bin angewiesen darauf, dass Gott auch dann in Barmherzigkeit mit mir umgeht. Wir leben jeden Tag von Gottes Barmherzigkeit, aber dann, an dem Tag, ganz sicher. Und der Jakobus sagt, sind euch dessen bewusst. Wer sich bewusst ist, dass er auf Barmherzigkeit Gottes angewiesen ist, der übt Barmherzigkeit gegenüber anderen. Ihr Lieben, im Preisgericht wird es darum gehen, wie wir mit dem, was wir von Jesus gehört haben, umgegangen sind. Was wir gemacht haben mit dem, was er uns sagt. Unsere Worte, unsere Taten, unsere Absichten werden dann vor Gott und auch vor uns selber offenbar. Wie kann ich angesichts der Tatsache, dass ich dann angewiesen werde auf Gottes Barmherzigkeit, heute anderen die Barmherzigkeit verweigern? In dem Sinn wird die Barmherzigkeit, die wir heute anderen beweisen, uns Sieg geben im Preisgericht. Ich glaube, man kann in vielen Sachen falsch handeln. Richard, du bist als Pastor viel unterwegs gewesen. Wir haben ja auch viel miteinander geredet. Als Pastor macht man vieles falsch. Man macht vieles falsch, auch als Prediger. Was habe ich sie gemeint, ich mache es richtig und habe es total falsch gemacht im Rückblick. Aber ich bin froh, Gott weiß, wie ich es gemeint habe. Gott weiß, wie wir es gemeint haben. Und ich glaube, wenn die Absicht im Herz stimmt, ich glaube, dann kann man manches falsch machen. Und gleich ist Gott barmherzig. Letztlich glaube ich, die Absicht ist wichtiger als das, was vielleicht dabei rauskommt. Ein guter Hörer, sagt der Jakobus, ist sich bewusst, wer der Gott ist, den er auf ihn hört. Wenn wir sagen, wir sind schnell zum Hören, dann müssen wir das in unserem Leben auch umsetzen, indem wir mit Menschen umgehen, wie Jesus mit ihnen umgegangen ist. Dass wir nicht aufs Äußere schauen, sondern dass das Herz uns wichtig ist. Zweitens, richtig hören heisst, sich bewusst werden, an welchen Gott glaubt der andere. Vielleicht ist einer sozial schwächer als du, vielleicht hat er eine weniger einflussreiche Position, vielleicht ist er behindert, vielleicht bist du jung und der andere alt oder umgekehrt und du denkst, was hat der mir schon zu sagen? Was hat der mir schon zu sagen? Ihr Lieben, lasst uns nicht vergessen, wir können lernen vom Glauben von anderen. Und es gibt andere, die sind uns geistlich weit voraus. Und drittens, ein guter Hörer ist sich bewusst, dass er Rechenschaft wird ablegen für das, was er mit dem, was er gehört hat, gemacht hat. Wir sind verantwortlich. Und wenn wir im Preisgericht vor dem Richterstuhl von Jesus auf Barmherzigkeit angewiesen sind, wie viel mehr sollen wir sie denn heute denen gewähren, die heute darauf angewiesen sind. Lass mich schliessen mit einem Zitat von John Wesley. Der John Wesley war der grosse Erweckungsprediger vom Methodismus. So hat er ausgesehen. Da seht ihr ihn. Er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ich habe oft bereut, dass ich streng geurteilt habe. Aber ich habe nur selten bereut, dass ich zu barmherzig war. Ich glaube, das sollten wir uns merken. Amen. Wir werden einen kurzen Moment von der Stille haben. Vielleicht Ist dir etwas bewusst worden in dieser Predigt, wo du sagst, ja, da bin ich eigentlich genau auch so einer, wo Menschen nach Äußerlichkeiten beurteilt, nach den Fehlern der Vergangenheit, nach der Generation, die sie dazugehört. Vielleicht bist du jemand Älteres und du merkst, du schaust innerlich auf die Jungen in der Gemeinde runter. Oder aber umgekehrt. Vielleicht bist du jemand Jüngeres, der sagt, ah, die Alten in der Gemeinde. Vielleicht bist du jemand, der sich etwas erhofft hat von jemandem, der Geld hat. Oder vielleicht bist du jemand, der Geld hat, mich sollte man ganz anders behandeln in der Gemeinde. Es gibt so viele Nuancen in dem Thema. Ich kann gar nicht alle aufzählen, aber wenn dir Jesus etwas bewusst gemacht hat heute Morgen, dann mache dir Mut, das jetzt auch abzulegen, ganz bewusst vor dem Kreuz und zu sagen, Herr, hilf mir, ich will eigentlich anders leben. Ich will es eigentlich so machen wie du. Ich will Menschen, die vor mir stehen, unvoreingenommen, mit aller Liebe und Barmherzigkeit begegnen. Hilf du mir dabei. Wenn einen kurzen Moment von der Stille machen, bitte, dass die Band anschliessend führen kommt, dass wir noch ein Lied singen können. Herr, wir wollen dir das heute Morgen auch bekennen. Wir sind da überhaupt nicht besser als die Christen zur Zeit von Jakobus. Du weißt, wie schnell wir Menschen beurteilen aufgrund von dem, was uns sichtbar und äußerlich entgegenkommt. Und dort, wo wir das machen, Herr, da tut mir das leid. Da wollen wir dich einfach jetzt auch bewusst um Vergebung bitten. Und wenn dich bitte, hilf uns, dass wir nicht auf Äußerlichkeiten schauen, auf reich oder arm, auf gesund oder krank, auf alt oder jung oder was auch immer, sondern dass wir wirklich den Mensch sehen als Mensch, der uns da entgegenkommt. Und Herr, du bist den Menschen immer mit Liebe, mit Barmherzigkeit begegnet. Hast ins Herz hineingeschaut und hast gewusst, was in den Menschen vorgeht. Wir wollen beten, schenk uns so einen Blick für die Menschen um uns herum. Schenk uns einen Blick, der barmherzig ist. Wo die Menschen so sieht, wie du sie siehst. Und hilf uns, Herr, dass wir nicht vorschnell auch irgendwo meinen, wir seien schon recht, moralisch auf dem rechten Weg und dabei vergessen, um was dir eigentlich geht, nämlich wie wir mit anderen umgehen. Lass uns in dem Sinn schnell sein zum Hören. Dass wir solche sind, die gut hören. Die wirklich sagen können, wir sind als Hörende unterwegs mit dir. Amen.